SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Freitagvormittag. Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Christian Geinitz. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Köster. Große Freude, im schönen Südwesten zu sein.
Ja, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Sie sind Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Berlin, haben von 2009 bis 2014 aus Peking berichtet und haben jetzt über Chinas Griff nach dem Westen geschrieben. Erste Frage, die sich darstellt, wenn jemand so auch so kritisch schreibt, wenn Sie jetzt nach China reisen wollten, kämen Sie überhaupt rein?
Na, jetzt kommt man vielleicht rein, aber muss dann ja lange in Quarantäne und solche Geschichten, das ist alles etwas schwierig. Also jenseits der Auflagen, Corona-Auflagen, doch, ich glaube, man würde mich ins Land lassen. Aber man muss wissen, dass man als Journalist, westlicher Journalist, natürlich immer beäugt wird. Im Zweifelsfall ist einem immer jemand irgendwie auf den Fersen und schaut nach dem Rechten. Ich glaube nicht, dass man mir jetzt ein Visum verweigern würde, aber es käme auf den Versuch an. Im Moment habe ich allerdings wenig Interesse, nach China zu reisen, weil man nie weiß, wie lange man dann da festsitzt.
Wann waren Sie zuletzt dort?
Ja, ich war tatsächlich seit der Ausreise, also 2014, nicht wieder dort. Ich wollte es tun, aber dann kam tatsächlich die Corona-Zeit dazwischen und dann wurde es erheblich schwieriger, bis hin zur Unmöglichkeit, überhaupt einreisen zu können und sich dort bewegen zu können.
China hat ein unglaubliches Wachstum die vergangenen 40 Jahre erlebt und jetzt gerät das Wachstum so langsam in Stocken. Seit 2017 kann man im Grunde sagen. Also es liegt nicht nur an Corona.
Nein, es liegt nicht nur an Corona, es liegt an der weltwirtschaftlichen Situation ganz allgemein. Aber es liegt auch daran, dass China gar nicht so sehr meint, von großen, starken Wachstumszahlen, die zustande kamen, insbesondere durch den Export und durch Investitionen im Inland leben zu müssen, sondern umsteuern will hin zu mehr Binnenkonsum, mehr Dienstleistung und Dingen. Und dieser Umbau, der fordert auch einige Prozentpunkte am BIP. Das heißt, da kommen verschiedene Faktoren zusammen, dass das Wachstum schwächer geworden ist, ist aber noch immerhin erheblich, nicht? Also darf man nicht vergessen, im Vergleich zu westlichen Ländern immer noch großartige Wachstumsraten, die man sich hierzulande wünschen würde, mit der Ausnahme natürlich dieser Corona-Zeit, wo es dann auch in den Keller ging.
Spielt der demografische Wandel da auch eine Rolle? Lange die Ein-Kind-Politik, von der man jetzt so langsam abweicht?
Ja, das ist tatsächlich eine tickende Zeitbombe für China, wie in vielen westlichen Ländern ja auch, oder östlichen. Man kennt das auch Japan natürlich, aber wir kennen das natürlich vor der eigenen Haustür in Deutschland. Die sozialen Sicherungssysteme sind gefährdet, wenn man zu wenig Nachwuchs hat. Das ist in China der Fall gewesen, deswegen hat man diese Ein-Kind-Politik ja auch aufgegeben oder sehr stark gelockert. Ob das reichen wird, muss man sehen, denn die Erfahrungen zeigen, dass mit steigendem Wohlstand die Zahl der Kinder ohnehin abnimmt. Das haben wir nach dem Ende des Ostblocks gesehen, das sieht man in Lateinamerika, mit steigendem Wohlstand nimmt der Kinderwunsch auch ab. Insofern ist gar nicht unbedingt gesagt, dass man das aufholen kann, indem man nur die Begrenzungen abschmilzt.
Sie waren bis 2014 in Peking. Sie sagten gerade, ja, als Journalist muss man schon damit rechnen, dass man beäugt wird. Wie hat sich dieses Beäugen geäußert? Wie haben Sie es gespürt?
Naja, das hat man bei bestimmten Veranstaltungen eigentlich dadurch gespürt, dass es gibt ja eine stille Observierung, es gibt eine, wo man möchte, dass derjenige, der observiert wird, das auch merkt, um sich unbehaglich zu fühlen. Und das merkt man, wenn man bestimmte Gebiete reist, wo man nicht unbedingt hin sollte. Dann ist ganz offen, wird einem dann ein Reisebegleiter mitgegeben. So heißt das dann, ich führe dich rum. Und dann sagt man, ich kann mich aber selbst orientieren. Nein, ist doch besser, wenn du jemanden an der Seite hast. Also das ist so ganz klar. Dann war ich da zu der Zeit des sogenannten arabischen Frühlings, wo man in China auch fürchtete möglicherweise, dass es irgendeine Form von Aufbegehren geben könnte. Und da wurden wir tatsächlich sogar einbestellt zur Polizei. Das muss man sich wirklich wie im Tatort vorstellen. So eine Scheibe, eine Glasscheibe, so eine Spiegelscheibe, eine große Kamera. Und dann sitzt man davor und dann wird einem gesagt, du hast die roten Linien überschritten bis hierhin und nicht weiter. Und es ist auch so ein bisschen schiri. Ich weiß, wo dein Auto steht, wenn plötzlich vor ihrer Privatwohnung, wo vielleicht ein Kind aufmacht, ein Polizist und ein Zivilbeamter stehen und sagen, wir wollten Sie noch dran erinnern, rote Linien.
VW steht schon lange in der Kritik, weil der Autohersteller zusammen mit dem chinesischen Staatskonzern seit fast 10 Jahren eine Fabrik in der Uigurenregion betreibt. Peking hat ja immer argumentiert, das seien Ausbildungsstätten. Haben Sie jetzt diese geleakten Bilder eigentlich noch überraschen können?
Nein, nicht wirklich. Das war im Grunde bekannt. Das Neue an diesen Bildern ist ja, dass sie direkt offensichtlich, ich habe ja nicht mitgewirkt an der Recherche, aber wenn das stimmt, was die Kollegen herausgefunden haben, ja direkt aus Rechnern der Sicherheitsbehörden stammen. Also das sind gehackte Informationen. Da kann man natürlich drüber reden, wie legal das wieder ist, sich an diese Informationen heranzupirschen. Aber wenn sie echt sind, und davon gehen jetzt die Experten eigentlich aus, dann sind das natürlich ganz andere und greifbare Belege, als zufällig geschossene Bilder, von deren Echtheit man nichts weiß, weil sie eben direkt aus den Stellen kommen, die zu dieser Unterdrückung, von der Sie gesprochen haben, beitragen. Und insofern ist das schon eine Quelle, die man nicht vernachlässigen kann. Und sie bestätigt aber das, was viele Experten vorher schon mal gesagt haben, nämlich, dass es, glaube ich, bis zu 2 Millionen Internierte gibt in Xinjiang. Und das ist ein großes Problem.
Als Wirtschaftsredakteur gucken Sie natürlich auch darauf, wie deutsche Konzerne reagieren. VW-Chef Diess sagt, durch die Volkswagen-Präsenz würde sich die Situation für die Menschen in der Region verbessern. Sieht er das richtig?
Das ist die Argumentation auch der chinesischen Seite. Also ich war damals in der Zeit, als tatsächlich dieses Werk angesiedelt wurde, in China und habe das auch kritisch damals begleitet. Und die Idee war immer auch, aus diesem Werk möglicherweise zu exportieren in nahegelegene Länder von dort aus. Aber natürlich geht es den Chinesen in erster Linie darum, mit diesem eigentlich winzigen Werk, was viel zu klein ist für die Volkswagen-Kette, die Region zu entwickeln. Die Vorstellung Chinas, und dies bestätigt das, wenn er das so gesagt haben sollte, ist ja, dass man mit Investitionen eine Region entwickelt, die das dringend nötig hat und dann eben nicht nur für die Han-Chinesen, also Mehrheitschinesen, die ja zu zigtausenden dort angesiedelt werden, sondern auch für die uigurische Bevölkerungsmehrheit dort. Also die Idee ist dort auch Wandel durch Handel, also durch Investitionen, sozusagen die Mehrheit dort gefügig zu machen. Und da muss man sich natürlich schon fragen, ob man sich nicht als deutsche Industrie vor den Karren spannen lässt eines politischen Ziels. Denn eigentlich sollten ja Investoren dorthin gehen, wo sie selber glauben, dass sie entsprechende Gewinne erwirtschaften können und nicht dahin, wo es dann wohlgefällig ist, der Regierung zu entsprechen.
Ja, Zitat Herbert Diess, ich habe es rausgesucht. Wir reisen dorthin, stellen wie überall auf der Welt sicher, dass unsere Arbeitsstandards durchgesetzt, kulturelle und religiöse Unterschiede respektiert werden. Gäbe es Ansatzpunkte für Vergehen, würde massiv dagegen vorgegangen. Es wird nicht dagegen vorgegangen. Das muss man unterstellen, oder?
Na, jedenfalls hat die Bundesregierung jetzt eine Art Notbremse gezogen. Sie hat Investitionsgarantien, bei denen es übrigens die Chinesen die größten Empfänger sind, wenn man sich das mal anschaut im entsprechenden Bericht. Also nirgendwo auf der Welt werden so viele Investitionsgarantien der Bundesregierung vergeben wie für China ausgerechnet. Die sind schon daran gekoppelt, dass eben Menschenrechtsstandards, aber auch Umweltstandards, Sozialstandards eingehalten werden.
So. Das ist erstmals eine Reaktion seitens des Bundeswirtschaftsministeriums.
Das ist erstmals eine Reaktion, dass man das jetzt einfriert. Aber in den Bestimmungen zu diesen Investitionsgarantien steht eindeutig drin, dass sie gegen diese internationalen Verpflichtungen nicht verstoßen dürfen. Und in Xinjiang ist es fast unmöglich, sozusagen sicherzustellen, dass nicht irgendwo in der Lieferkette oder bei den Bezügen, bei den Sourcing und so weiter vielleicht möglicherweise diese Standards nicht erfüllt werden. Deswegen ist es eigentlich nur konsequent, jetzt auch da die Notbremse zu ziehen und zu sagen, nein, also ihr kriegt dafür jedenfalls mal kein Geld. Und das halte ich auch für durchaus richtig. Ich glaube, dass sich Volkswagen mit dieser Erklärung da ein bisschen so einen schlanken Fuß versucht zu machen.
Der Ukraine-Krieg hat Europa und die USA enger zusammengebracht, aber auch China und Russland. Erleben wir da gerade so etwas wie so eine Blockbildung?
So weit würde ich nicht gehen. Es ist so, dass China und Russland eine lange vermiente Geschichte haben. Ich glaube, große Freunde werden die auch nicht werden. Jetzt ist eher die Situation dergestalt, dass alles, was das westliche Modell, und das ist für beide Länder eigentlich ein amerikanisch geprägtes, der amerikanischen Sicherheitsarchitektur, aber auch der Wirtschaftsvorstellung und Wertevorstellung vor allem, dass sich beide Länder dort einig sind, dass also das der gemeinsame Gegner ist. Das heißt, es ist eher so ein der Feind meines Feindes ist mein Freund-Haltung, als dass die beiden Länder sich besonders sympathisch wären.
Es gibt dann natürlich die wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Das erleben wir jetzt gerade, europäische, deutsche Abhängigkeiten von russischem Gas. China ist aber abhängig von der europäischen Wirtschaft. Denn die Wirtschaftsleistung der EU ist wohl 10-mal so groß wie die Russlands, schreiben Sie in Ihrem Buch. Das ist ja schon sehr beeindruckend. Also große Abhängigkeit.
Große Abhängigkeit, ja. Und der Austausch zwischen China und Russland wiederum ist für die russische Seite sehr wichtig, macht etwa 15% des gesamten Außenhandels aus, der Russen, der nach China geht. Das ist vor allen Dingen Energie, ähnlich wie bei uns. Aber für die Chinesen sind es, glaube ich, nur nicht mal 2% oder sowas, die Russland wert ist. Und das sieht natürlich für die EU und China völlig anders aus. Deshalb kann man schon sagen, die Abhängigkeiten zwischen Russland und China sind nur für die russische Seite tatsächlich entscheidend. Für die chinesische nicht ganz so sehr, obwohl auch dort, wie gesagt, Energie eine große Rolle spielt. Aber was sich China auf alle Fälle nicht erlauben kann, und das ist zentral wichtig, ist, dass der Westen, dass Europa, aber auch Amerika so geschwächt wären wirtschaftlich, dass es wieder zurück auf sie fällt. Das geht nicht. Dann opfert man lieber Russland.
Was steht denn für Peking auf dem Spiel, wenn sie sich jetzt dennoch Russland annähern?
Naja, die Entfremdung zum Westen könnte noch größer werden. Und das sieht man jetzt ja auch schon. Aber China tut das, und das ist ja auch eine zentrale These meines Buches, aus einer Position der Stärke heraus. Weiß genau, es kann sich das erlauben. Also niemand käme jetzt auf die Idee, die Chinesen wegen ihrer Haltung zu Russland mit Sanktionen zu belegen. Es gibt immer mal wieder Vorstöße, aber die verlaufen zu Recht im Sande. Denn das kann sich keiner erlauben, mit China zu brechen, wenn man gleichzeitig mit Russland bricht. Und das weiß die Volksrepublik. Und deswegen kann sie aus einer Position der Stärke heraus jetzt mal so ein bisschen die Muskeln spielen lassen und zu sagen, naja, wir können ja auch anders. Es gibt ja noch andere Großmächte, die wir anerkennen. Eins davon ist Russland. Und die Zeichen sind ja tatsächlich so, dass man sich gegenseitig die Stange hält und schon so etwas wie eine Verbrüderung im Geiste durchspielt. Aber ich glaube, wenn man tiefer gründelt, wird man merken, dass auch viel heiße Luft.
Naja, aber wenn sich dann Fragen auftun, beispielsweise wie Waffenlieferungen von China an Russland, würde das so weit gehen? Was denken Sie?
Na, es gibt einen gegenseitigen Rüstungshandel, der ist auch gar nicht mal so klein. Interessanterweise, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der einzige Flugzeugträger, jedenfalls zu meiner Zeit, den China hatte, der kam ausgerechnet aus der Ukraine, wurde dann in China neu bestückt. Aber ja, diese Waffenlieferungen sind erheblich. Beide Länder sind natürlich Atommächte im Weltsicherheitsrat, das dürfen wir nicht übersehen. China ist, glaube ich, 1964 selbst Atommacht. Insofern, klar, es kann kein Interesse von westlicher Seite sein, dass die beiden Länder sich näher kommen, die beiden Regime. Nur, wie gesagt, ich sehe da keine Strategie da drin. Es ist eine gemeinsame Ablehnung bestimmter Dinge. Aber für eine gemeinsame Strategie, und das wäre entscheidend, wäre sowas wie Vertrauen untereinander wichtig. Und Vertrauen, jedenfalls die Völker untereinander vertrauen sich nicht. Dazu gab es ja schon zu viele Geplänkel.
Also nur die Einigung auf den gemeinsamen Gegner, nämlich die USA.
Ja, also ich glaube, das ist das verbindende Element im Moment, dass man sagt, es gibt einen gemeinsamen Gegner, das westliche Modell. Und natürlich, das darf man nicht vergessen, hat da große historische Bezüge, dass beide Länder sich eigentlich um ihre historische Größe geprellt sehen durch den Westen und sagen, wir waren mal viel wichtiger, als wir das sind. Die Russland mit der Sowjetunion, China mit dem alten Kaiserreich. Und wir müssen zu unserer ursprünglichen Größe zurückkehren. Das ist auch ein gemeinsames Verbindungselement.
Christian Geinitz in SWR1 Leute. Als Wirtschaftsredakteur der FAZ haben Sie chinesische Übernahmen deutscher Unternehmen ganz besonders verfolgt. Das ist spannend zu lesen bei Ihnen, was da aus Firmenkäufen wurde. Sie schildern das am Beispiel zum Beispiel von KUKA, ein Augsburger Unternehmen, steht für Industrieroboter. Wann begann denn da die Kooperation mit China?
Die setzte schon lange vor der eigentlichen Beteiligung Chinas an diesem Unternehmen ein. Also es gab ein großes und auch wachsendes und sehr erfolgreiches China-Geschäft von diesem Industrieroboterhersteller KUKA aus Augsburg. Doch dann streckten tatsächlich die Chinesen ihre Finger aus. Nach dem Unternehmen wollten die Mehrheit erwerben. Das haben sie sehr, sehr geschickt gemacht. Immer erst ein bisschen gekauft, dann haben sie versichert, sie wollten nicht die Mehrheit übernehmen. Dann kamen immer mehr Möglichkeiten, eben Aktien zu übernehmen. Und letztlich hat man sich dann das gesamte Unternehmen einverleibt. Das heißt, die Beziehungen zu China sind viel älter als diese eigentliche Kapitalinvestition der Chinesen.
Ist das etwas, was der Westen womöglich zu wenig auf dem Schirm hat? Die Absichten, die Sie gerade angesprochen haben, dass es nicht immer nur Absichten des Miteinanders sind?
Naja, eigentlich bin ich natürlich ein großer Freund offener Märkte. Und so wie Deutschen und in Unternehmen im Ausland investieren, Riesenfabriken bauen, auch Firmen übernehmen, muss man das natürlich allen anderen zugestehen innerhalb der Welthandelsorganisationen und anderen Abkommen, die es da gibt. Die Frage ist immer nur, ob das Ganze nach gleichen fairen Kriterien passiert. Und wir öffnen unsere Märkte für die Chinesen, die können praktisch ungehindert, das wird jetzt zwar schwieriger, darüber können wir gerne nochmal sprechen, aber öffnen unsere Märkte, dass die Chinesen Unternehmen wie KUKA kaufen können. Dann müsste es aber reziprok auch möglich sein, dass das in Deutschland,
das ist es eben nicht.
In China, und das ist ein großes Problem, das ist es eben nicht. Und solange das nicht so ist, will man auch mehr darauf achten, dass solche Käufe wie KUKA zum Beispiel in Zukunft unterbleiben, denn da geht es ja auch um durchaus strategische Investitionen.
Jetzt ist die Überlegung, sollte die Politik da eingreifen, sollte sie regulieren oder eben nicht, weil das die Wirtschaftsunternehmen hemmt. Also welche Lösungen kann es da geben?
Na, in erster Linie ist es natürlich tatsächlich eine Frage der Eigentümer. Wenn ein Eigentümer, ein Aktionär sagt, ich verkaufe KUKA, dann ist das ja sein gutes Recht. Aber natürlich gibt es, und das sehen wir jetzt ja gerade auch in dem Konflikt mit Russland, auch nationale Sicherheitsinteressen. Und die sind mittlerweile klar definiert durch die Europäische Union. Da gibt es eine sogenannte Screening-Verordnung für solche Investitionsvorhaben aus dem Ausland, die dann runtergebrochen ist in nationale Gesetzgebung. Das ist bei uns das Außenwirtschaftsgesetz und die Außenwirtschaftsverordnung. Und da hat man bestimmte Auflagen jetzt eingezogen, um verhindern zu wollen, dass so etwas wie bei KUKA wieder passiert.
Ja, bei KUKA, das Beispiel erläutern Sie dann, weil die Aktionäre, die werden natürlich schnell überzeugt, da nimmt man Geld in die Hand und dann hat man sie, ne?
Ja, richtig. Aber das ist ja auch so, funktioniert Marktwirtschaft. Das ist, dagegen ist ja gar nichts zu sagen. Die Frage ist immer nur sozusagen, was bedeutet das dann, wenn dieser Kauf vollzogen ist für diese Branche, für bestimmte Schlüsselindustrien? Es geht ja nicht darum, dass man sämtliche Käufe unterbindet, sondern dass man sich überlegt, welche Käufe wären sinnvoll, dass sie sozusagen in nationaler Hand blieben. Und am schönsten wäre natürlich, man bräuchte, das war ja Ihre Frage, keine staatlichen Eingriffe, sondern es würde sich sozusagen deutsche Käufer oder europäische Käufer finden, die sagen, ja, das ist die Zukunft und ich investiere da und bringe dann noch das nötige Kleingeld auf. Da sind wir, letzter Satz dazu, natürlich wieder, dass die Finanzierung dann für Europäer oder Deutsche schwieriger fällt, als wenn aus dem großen Reich in China jemand kommt mit staatlicher Unterstützung, der viel Geld mitbringt.
Hat man ein Beispiel KUKA nämlich da auch nicht gefunden. Niemand Deutsches, niemanden aus Europa. Ja, wie steht es dann heute um den führenden deutschen Roboterhersteller?
Naja, der ist durch schwierige Zeiten gegangen, wie viele Industrieunternehmen. Das kann man ihm auch nicht vorwerfen. Aber eins kann man, glaube ich, ganz klar sagen, die Strategie, dass man einen chinesischen Investor ins Boot holt, damit man auch in China mehr verkaufen kann, das steht bei ganz vielen Unternehmen ja dahinter. Ein anderes schwäbisches Beispiel ist Putzmeister, der Weltmarktführer für Betonpumpen.
Aus dem Eichtal.
Aus dem Eichtal, hier ganz in der Nähe. Genau, dass man versucht, deshalb chinesisches Kapital, chinesische Investoren mit an Bord zu holen, damit man sich diesen großen Markt erschließen kann. Und das kann man, glaube ich, bei KUKA ganz gut zeigen. Das ist so jedenfalls nicht aufgegangen. Ich glaube, KUKA hat mindestens genauso viel umgesetzt vor der Übernahme in China, wie sie das jetzt tun.
China hilft beim Strukturwandel im Ruhrgebiet. Fast ein Drittel des gesamten Handels per Güterzug zwischen EU und China laufen über Duisburg. Die neue Seidenstraße gilt als das größte Infrastrukturprojekt der Welt. Und das endet im größten Binnenhafen Europas, nämlich in Duisburg. Güterzüge von China bis ins Ruhrgebiet. Wird China damit die alte Großmacht, das Ziel, was Peking ja verfolgt, wird es das erreichen?
Ja, China geht es vor allen Dingen darum, seine Warenflüsse dort zu diversifizieren. Natürlich, die Schifffahrt spielt nach wie vor die größte Rolle. Die kann man auch durch die Bahn niemals ersetzen. Aber gerade für leichte Industrie, also zum Beispiel Elektronikteile und so, ist der Zug sehr viel interessanter. Und da versucht man jetzt alternative Wege zu gehen, sich unabhängiger zu machen und schneller zu werden. Das ist ja durchaus auch übrigens in beiderlei Interesse. Dagegen kann man eigentlich nichts haben.
Jetzt geraten allerdings natürlich viele Staaten, die investieren, durch chinesische Kredite in Abhängigkeit. Gibt es denn da keine europäischen Investoren, die da groß einsteigen könnten?
Das will man, genau das möchte man jetzt erreichen. Es gibt sozusagen auf europäischer, aber auch auf amerikanischer Seite den Versuch, ich nenne das in meinem Buch, eine Anti-Seidenstraße aufzubauen. Und zwar nimmt man da richtig Geld in die Hand. In Europa hat Frau von der Leyen das vorgestellt, es nennt sich Global Gateway, also sozusagen das Tor zur Welt. Das ist eine riesen Infrastruktur-Investitionsoffensive mit 320 Milliarden Euro unterlegt, um Schwellen- und Entwicklungshilfeländern insbesondere, die durch die Corona-Krise gelitten haben, jetzt zu unterstützen mit Infrastrukturprojekten, sowohl sozusagen harter Infrastruktur wie Eisenbahnlinien und dergleichen, als auch weicher Krankenhäuser, Schulen und dergleichen mehr. Also Europa ist da durchaus aufgewacht, hat gemerkt, die Chinesen kommen da und wir müssen dem auch etwas entgegenhalten können, was mit unseren Werten unterlegt ist, eben keine Schuldabhängigkeit, Sie haben das erwähnt.
Ist das noch rechtzeitig? Weil ja auch schon eine politische Einflussnahme Chinas festzustellen ist. Beispielsweise als Griechenland in der UN die Menschenrechtssituation in China erstmals nicht verurteilt hat.
Ja, scheint es einen Zusammenhang zu geben. Der ist nicht so klar belegbar. Es ist aber tatsächlich so, dass China insbesondere in Osteuropa ein Format geschaffen hat, das nennt sich 16+1 bzw. 17+1, wo regelmäßig sich der chinesische Premierminister, Regierungschef mit 16 seiner Kollegen aus Osteuropa trifft, um gemeinsame Projekte loszutreten. Und da hat man schon den Eindruck, dass auf diesem Wege Einfluss, auch politischer Einfluss genommen wird. Sie haben das Beispiel erwähnt, das gilt aber auch für Ungarn und andere Länder mehr, die dann die europäische sozusagen Einheit ein bisschen quertreiberischer da sind. Und da kann man sich schon fragen, ob das nicht möglicherweise dann, wenn es um China geht, Verurteilung zum Beispiel, Niederschlagung in Hongkong, Uiguren oder das, was Sie erwähnt haben, ob da nicht tatsächlich Einflussmöglichkeiten genau über diese Instrumente genommen werden.
Muss man doch die Frage stellen, warum ist Europa so lange nicht aufgewacht?
Europa hat sich, glaube ich, darauf verlassen, dass man sozusagen mächtig und kräftig genug sei und dass vor allen Dingen auch die eigenen Werte zugkräftig genug seien, sodass man die chinesischen, die man ja selber ablehnt, dann nicht als so besonders sexy, wenn ich es mal so sagen darf, angesehen hat und geglaubt hat, dass die verfangen. Man hat sich da in so einer gewissen Hybris auch gefallen, dass man sagt, naja, die Chinesen sind letztlich Nachzügler, das sind Kopierer, das ausgerechnet ein kommunistisches Regime, also sozusagen nicht nur gleichzieht, sondern auch Europa überholen könnte. Das hat man sich schlechterdings, glaube ich, nicht vorstellen können.
Haben die Chinesen also den Vorteil, dass sie von westlicher Seite einfach immer unterschätzt werden?
Das würde ich sagen, ist so, ja. Das ist so. Und deswegen muss sich Europa und muss sich der Westen jetzt überlegen, eine Eigenstrategie überlegen, wie er damit umgeht. Nicht, indem man sich einmauert, sondern indem man offensiv mit den eigenen Trümpfen sozusagen, die auf den Tisch legt. Und das können natürlich zum Beispiel diese westlichen Werte sein. Das versucht man jetzt auch ganz, ganz massiv.
Von 2009 bis 2014 haben Sie aus Peking berichtet. Wissen Sie noch, als Sie damals nach China gingen, was waren so die ersten Eindrücke? Was ging Ihnen damals durch den Kopf?
Ich dachte, meine Herren, ist das hier groß alles? Und ist das hier betonig alles? Und gibt es hier viele Autos? Ich war allerdings natürlich schon vorher da gewesen. Gerade Peking kannte ich von den Olympischen Spielen doch früher schon mal. Aber ich glaube, was man als Westler staunend zur Kenntnis nimmt, ist einfach diese Dynamik, diese Geschwindigkeit, mit der sich die Dinge entwickeln. Also wenn man aus dem Urlaub zurückkam, und dann konnte es durchaus wirklich sein, dass neben einem ein neues Haus entstanden ist und dergleichen oder die Straße verlegt wurde oder sowas. Das kennt man so aus Europa ja nicht.
Wie stand es um die Luft in Peking, als Sie da waren?
Na, zu meiner Zeit war die Luft schlecht. Interessant, wie China damit umgegangen ist, denn ursprünglich gab es nur Messstationen für die Luftqualität illegaler Art, nämlich von der amerikanischen Botschaft. Und die chinesischen Behörden haben das sozusagen abgewehrt und gesagt, so schlecht ist das nicht. Und dann wurde der Druck aber in der Bevölkerung doch sehr, sehr groß. Und dann hat man darauf reagiert und hat nicht nur Luftreinigungsmaßnahmen ergriffen, sondern eben auch offizielle Verlautbarungen zur jeweiligen Luftqualität ermöglicht, wo jeder auf der App morgens schon sehen konnte, wie schlecht die Luft ist. Und mittlerweile ist es so, dass die Luft sich deutlich verbessert hat. Man hat etwas getan dagegen, was zeigt, dass man gegen Umweltverschmutzung auch durchaus vorgehen kann.
Das heißt, Sie haben sich im chinesischen Alltag auch 2009 schon mit Maske bewegt?
Ja, das in der Tat, die ganze Familie, also die Kinder sind mit Masken zur Schule bzw. in den Kindergarten gegangen. Es gab dort angeschlagen, wenn der Air Quality Index, also der Luftqualitätsindex, eine bestimmte Höhe hat, dann gehen die Schüler nicht mehr zum Sportunterricht, dann gehen sie nicht mehr hinaus und so weiter. Das war ziemlich gruselig, muss ich sagen. Und als dann Corona kam, in der Tat, haben wir gedacht, ach, diese Bilder mit den vielen Masken im Straßenbild, die kennen wir doch längst.
Das heißt, Ihre Kinder sprechen Chinesisch?
Sprachen. Sie haben das leider abgelegt. Aber untereinander haben sie tatsächlich Mandarin gesprochen, waren allerdings noch so klein, dass sich das leider nicht gehalten hat.
Schade eigentlich. Ne?
Sehr, sehr bedauerlich, ja.
Wie steht's um Ihr Chinesisch?
Ach, das ist nicht toll. Das ist wirklich nicht toll. Das liegt aber an mir und es liegt nicht an dem Chinesischen. Das Chinesische ist eine eigentlich gut zu lernende Sprache. Und ich habe auch Leute erlebt mit mehr Grips und mehr Musikalität, als ich die selber habe, die das sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell gelernt haben. Ich komme durch, aber es ist nicht besonders toll.
Na, jetzt stellen Sie wahrscheinlich Ihr Licht unter den Scheffel. Nein, aber wie haben Sie es gelernt? Wie sind Sie da vorgegangen? Weil natürlich allein aufgrund der Schriftzeichen stellen wir uns das schon sehr, sehr kompliziert vor.
Ja, und wenn man es sozusagen schnell lernen will, dann tut man das auch ohne Schriftzeichen. Wenn man es natürlich richtig macht, dann mit Schriftzeichen. Aber ich habe mich vorbereitet durch bestimmte Sprachkurse in Deutschland. In Bochum gibt es ein sehr renommiertes Landessprachen-Institut, das tolle Intensivkurse anbietet. Da wird einem das so richtig eingebimst. Und da lernt man tatsächlich in der lateinischen Umschrift, wie übrigens auch die Chinesen am Anfang ihre Sprache lernen. Es ist nicht so, dass sie mit Schriftzeichen anfangen, sondern sie fangen mit unseren Buchstaben, also lauttragenden Buchstaben an. Sonst ist das ja praktisch gar nicht abzubilden.
Gibt es irgendwelche Rituale, irgendetwas aus der chinesischen Kultur, was Sie jetzt für sich, für Ihr Leben in Berlin übernommen haben als Familie?
Na, mit Stäbchen essen ist schon ja eine gewisse Kunst, das muss man sagen. Das ist zum Beispiel so, das chinesische Essen ist nicht überall gut, aber das kann fantastisch sein. Das ist etwas, da freuen wir uns drüber, wenn es chinesisches Essen gibt. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Erfahrung. Und ansonsten, naja, es gibt natürlich, China ist eine Hochkultur mit fantastischen Schriftstellern, mit fantastischen Malern. Also insofern gibt es natürlich viel, an dem man sich erfreuen kann, an Bildern. Wir haben Bilder hängen aus China. Und dergleichen mehr. Also es ist ja ein wirklich fantastisches Land und das muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Immer wenn man China kritisiert, kritisiert man ja nicht das Land und die Leute an sich, sondern das chinesische Regime, das es auch wirklich verdient hat.
Christian Geinitz, seit 40 Jahren erlebt China einen rasanten wirtschaftlichen Aufschwung. Wir haben schon drüber gesprochen, das bedeutet eine erfolgreiche Bekämpfung der Armut. Und gleichzeitig im Hinblick auf Klima und Umwelt hat der Fortschritt natürlich auch seinen Preis.
Ja, das ist sicher so. China ist der größte Emittent von CO2. Da kann man auch sagen, naja, das ist ja normal. Das ist ja auch das bevölkerungsreichste Land der Welt. Also jeder fünfte Mensch auf der Welt ist ja Chinese. Und dann dürften die theoretisch ein Fünftel sozusagen der Emissionen ausstoßen. Aber tatsächlich ist es so, dass auch pro Kopf die Umweltverschmutzung oder in dem Falle der CO2, der Treibhausgasausstoß, mittlerweile über dem Weltdurchschnitt liegt und an die Industrienationen herankommt. Ja, und deswegen muss auch China natürlich dringend umsteuern, um sozusagen den Treibhausgaseffekt nicht noch zu verstärken.
Ja, und über die Zahl bin ich gestolpert. Ich konnte es fast gar nicht glauben, diesen Erfolg. So sind statt der fast 70% der Bevölkerung heute weniger als 1% mit los. Da sieht man mal diesen rasanten Aufstieg nochmal, ne?
Ja, der ist enorm. Die Armutsbekämpfung ist sehr, sehr stark vorangegangen. Diese Zahlen, die Sie gerade zitieren, das sind Weltbankzahlen. Da gibt es also eine Standarddefinition, wann ist denn jemand arm? Nämlich dann, wenn er mit $1,90 pro Tag kaufkraftbereinigt auskommen muss. Ich glaube, das ist die letzte Kennziffer. Und insofern, ja, das ist erfreulich, sehr, sehr erfreulich. Der andere Effekt ist aber natürlich, dass die Partizipation dieser Menschen, die aus der Armut befreit werden, an all dem, was uns selbstverständlich ist, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das Autofahren, natürlich dazu führt, dass auch Ressourcen verbraucht werden. Und darauf muss man sich einstellen und darauf hat sich auch China eingestellt. Es werden also immer mehr Autos, aber selbst da ist man pro 1000 Einwohner noch weit hinter den Ländern wie Amerika zurück. Und wenn man sich vorstellt, man würde dort aufholen, dann kann man sich vorstellen, was das für die Luft bedeutet, wenn das keine Elektroautos sind.
Ja, und jetzt diese Gratwanderung zu schaffen, die Wirtschaft, die schwächelt und Xi weist darauf hin, dass der Umweltschutz nicht zulasten der Lebensqualität gehen dürfe. Heißt das, China verschiebt womöglich die Klimaziele?
China möchte 2060 treibhausgasneutral sein. In Glasgow, der letzten Weltklimakonferenz, sind sie zum Teil mitgegangen, zum Teil haben sie aber auch gebremst. Gerade bei der Abschlusserklärung spielen sie mit Indien zusammen keine besonders rühmliche Rolle. Aber ja, es darf nicht zulasten natürlich des Wohlstandes gehen, muss es ja auch nicht notwendigerweise. Aber wie gesagt, Chinas Energiehunger ist derart groß, dass sie auch jetzt noch auf Kohle setzen. Obwohl, und das darf man nicht vergessen, obwohl sie ja der größte Anbieter von alternativen Energien, von regenerativen Energien sind, also sowohl bei der Solarenergie als auch bei der Windkraft, aber auch bei der Wasserkraft, ist China führend. Das reicht aber nicht aus, um diesen gewaltigen Energiehunger zu stillen. Deshalb auch noch Kohlekraftwerke. Und im Übrigen vielleicht letzter Satz, wenn Sie erlauben, China baut auch Atomkraftwerke. Und man kann sich mal vorstellen, würde China keine Atomkraftwerke bauen, dann wären, glaube ich, die Klimaziele komplett obsolet.
Dennoch muss man noch mal kritisch nachfragen, wie ernst es China mit den Klimazielen nimmt. Denn als im vergangenen Jahr Firmen im ganzen Land wegen Stromausfällen zeitweise die Produktion stilllegen mussten, ja dann reagierte man damit so, dass dann teilweise alte Kohlekraftwerke wieder hochgefahren wurden oder dass längst stillgelegte Bergwerke wieder in Betrieb gingen. Also da fragt man sich ja dann wirklich, wie ernst meinen Sie es?
Ja, machen wir jetzt auch demnächst, Frau Köster. Wenn bei uns es kalt wird, weil das russische Gas nicht kommt, dann werden auch die alten Kohlemeiler angeworfen. Also im Grunde ist das genau ein ganz ähnlicher Vorgang, nicht? Wenn es knapp wird, dann ist einem, wie sagt man, die Jacke näher als die Hose oder so. Dann sieht man erstmal dazu, dass die Industrie weiterläuft, dass die Leute nicht frieren. Und dann ist einem, ich möchte nicht sagen, der Umweltschutz auch egal, aber er ist dann sekundär. Und ehrlich gesagt erleben wir ganz was Ähnliches auch, wenn es jetzt heißt, es werden Kohlekraftwerke wieder in die Reserve genommen oder aus der Reserve herausgenommen, weil uns das Gas fehlt.
Da gibt's dann bei uns den Aufschrei, insbesondere in der jungen Generation. Gibt es in China so etwas wie ein Bewusstsein für Umwelt, ist das überhaupt vorhanden?
Oh ja, das gibt es. Das führt auch dazu, zum Beispiel, dass man in Peking, wir sprachen vorhin darüber, in Peking die Luftverschmutzung sehr stark bekämpft hat. Ich war zur Zeit des Unglücks in Fukushima in China und dort hat proaktiv die Regierung, bevor es überhaupt irgendwelche Proteste oder so etwas wie in Europa gegeben hätte gegen Atomkraft, proaktiv ein Moratorium erlassen und alle im Bau befindlichen Kernkraftwerke erstmal auf Eis gelegt, um die Sicherheitsstandards zu überprüfen. Also die chinesische Führung versucht immer einen Schritt weiter zu sein als sozusagen die Appelle oder die Wünsche der Bevölkerung, um gleich von vornherein möglichen Protest den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber ja, das Umweltbewusstsein wächst in China und das ist auch ganz, ganz wichtig, denn ich glaube nicht, dass man mit staatlichen Regulierungen allein sozusagen ökologisieren und dekarbonisieren kann, sondern das muss natürlich auf Bereitschaft der Bevölkerung treffen.
Vielleicht können Sie die Frage von Jürgen aus Erdmannshausen gerade noch beantworten, denn er schreibt per Mail ins Studio, wir tragen uns mit dem Gedanken, eine Photovoltaikanlage auf unserem Hausdach zu installieren. Kann man das denn guten Gewissens machen, wenn die notwendigen Bauteile wie Zellen, Gleichrichter und Stromspeicher aus China kommen? Was sagen Sie?
Ich würde sagen, das kann man tun, das sollte man auch tun, wenn man sich an der Energiewende beteiligen will. Die Anbieter sind da, wo sie sind. Wir hatten eine funktionierende Solarindustrie, die ist durch schwierige Praktiken der Chinesen kaputt gegangen. Das kann man bedauern. Da hat damals auch man entsprechend nicht reagiert oder nicht rechtzeitig reagiert. Wir müssen jetzt aufpassen, dass bei anderen Techniken wie der Wasserstoff oder Ähnlichem das nicht auch passiert. Aber in dem Falle bleibt jetzt keine andere Möglichkeit. Die Lage ist, wie sie ist. Und Solarpaneele kommen nun mal zum größten Teil aus China. Dann könnte man auch auf Telefone verzichten und dergleichen mehr, denn das tatsächlich diese Konsumgüter, aber auch in dem Falle diese Güter für die Energiewende kommen zum Teil aus China und da bleibt uns nichts anderes übrig, da müssen wir den sauren Apfel beißen. Also ohne China, um das mal hier an der Stelle zu sagen, würde unser ganzes Konsumverhalten zusammenbrechen.
Wie ist denn Ihre Einschätzung aus diesen Fehlern, Beispiel Solarenergie? Haben wir daraus gelernt?
Ja, das wird sich jetzt erweisen. Nehmen Sie mal die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, die meint ja, das sei nicht nur für das Klima eine gute Idee, sondern auch so eine Art Aufbauprogramm für die deutsche Industrie. Man sei bei diesen Elektrolyseuren, die den Strom, den Wasserstoff mit Strom dann erzeugen, sei man Weltmarktführer und dann könne man sich also auch eine goldene Nase verdienen. Aber ehrlich gesagt ist das auch kein Hexenwerk. Also wir alle haben Knallgas im Physikunterricht, glaube ich, produziert. Insofern muss man da schon rechtzeitig aufpassen, dass uns diese Dinge dann nicht abwandern. Und das kann nur gelingen, indem man selber wettbewerbsfähig bleibt und die Chinesen ihre Wettbewerbsvorteile dann nicht zu unseren Ungunsten komplett ausnutzen.
Wobei ja lange argumentiert wurde von einer auch insbesondere grünen Politik, beispielsweise einem grünen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, der sagte ja, Wasserstoff, das ist eine Technologie von übermorgen.
Das ist sicher auch eine Technologie von übermorgen. Also um großflächig Wasserstoff zu erzeugen, brauchen Sie, also es geht ja um grünen Wasserstoff, also mit Ökostrom erzeugten Wasserstoff, brauchen Sie vor allen Dingen Unmengen an grüner Energie und die stehen noch nicht zur Verfügung. Also der grüne Wasserstoff an sich ist ja keine neue Energiequelle, sondern es ist im Grunde ein großes Speichermedium. Es ist ein molekularer Energieträger, der Erdgas ersetzen soll und muss. Aber um ihn zu erzeugen, da eben auf der Erde in natürlicher, reiner Form nicht vorliegt, müssen wir Unmengen an Energie da reinstecken.
Das Thema Energie wird uns natürlich noch weiter beschäftigen. Sie als Wirtschaftsredakteur der FAZ mit einer Vergangenheit in China, 5 Jahre haben Sie von dort aus berichtet. Sie gucken natürlich auch weiterhin, was dort passiert. Im Herbst will die Kommunistische Partei ihren 20. Parteitag abhalten. Was werden denn da Xis Pläne sein?
Naja, das wissen wir natürlich nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er natürlich diese wirtschaftliche Stabilisierung in den Vordergrund stellen wird. China hat ein neues Programm der 2 Kreisläufe verabschiedet, wo man also dann nochmal wiederholt hat, dass man unabhängiger werden will von externen Schocks. Das ist insbesondere auch der Corona-Krise geschuldet. Aber diese Theorie, mehr Autarkie zu schaffen, die gibt es in China schon lange, dass man sich auf seinen eigenen Binnenmarkt mehr verlässt und weniger abhängig wird vom Ausland. Ich glaube, das wird eine große Rolle spielen. Die Wachstumsziele muss man und wird man herunterschrauben. Wir alle wissen nicht genau, wie jetzt dieser Riesen-Lockdown in der wichtigsten Industriestadt, nämlich Shanghai und auch dem größten Hafen der Welt, sich auswirkt, sowohl auf die Weltwirtschaft wie auf die chinesische Wirtschaft. Also das wird nicht leicht, aber Xi sitzt, glaube ich, sehr, sehr sicher im Sattel und wird uns, fürchte ich, noch lange erhalten bleiben.
Wie ist das hinsichtlich des Wirtschaftswachstums, was eben nicht mehr so stark vorhanden ist? Gibt es da seitens der Partei eine Angst vor den Bürgern, dass es möglicherweise Unruhen geben könnte?
Es gibt tatsächlich so eine Art dreifachen Gesellschaftsvertrag in China, nenne ich das immer, dass man sagt, einerseits nie wieder werden irgendwie ausländische Mächte über uns befinden, zweitens wird die territoriale Integrität gesichert, so wie sie jetzt ist. Übrigens gehört dazu auch durchaus Taiwan. Und das dritte Versprechen ist dieses Wohlstandsversprechen, dass man sagt, euch geht es immer besser, der nächsten Generation. Das ist für die ganz, ganz wichtig, auch nachvollziehbar. Und wenn das nicht mehr zu erfüllen ist, dann ist tatsächlich die Möglichkeit, dass es zu Unmut, sagen wir mal, in der Bevölkerung kommen wird. Deswegen wird man das auch nicht riskieren. Sie haben das Beispiel mit den weiterlaufenden, Kohlekraftwerken erwähnt. Also im Zweifelsfall verschmutzt man lieber die Umwelt, als dass man dafür sorgt, dass es den Bürgern schlechter ginge.
Es gäbe noch so viel zu besprechen. Unsere Zeit ist leider abgelaufen. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Christian Geinitz.
Ganz lieben Dank, dass ich hier sein durfte.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.